ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. In den kommenden 4 Wochen werden wir solche Gesänge oft erleben und hören, entweder live oder beim Public Viewing oder im eigenen Wohnzimmer beim Fernsehen. Zigtausende von Fans jubeln ihren Mannschaften zu. Mit Gegröle manchmal oder auch mit Gesang. Fußball gilt nach wie vor als eine der beliebtesten Sportarten der Deutschen. Und das wird sich auch akustisch bemerkbar machen. Aber warum kommen die Fußballfans überhaupt auf die Idee, im Stadion zu singen? Professor Georg Gruber beschäftigt sich schon lange mit Fangesängen und sagt dazu:
Also Unterstützung der eigenen Mannschaft mit Sicherheit. Und dann gibt es ja auch Antigesänge, das heißt also, dass man gegen den Gegner singt sozusagen, um ihn zu demoralisieren. Ja, aber natürlich steckt genau das dahinter, dass man seine Mannschaft anfeuert auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch durch Schmähgesänge dann den Gegner runterzumachen.
Bereits in der Antike existierte die Kombination von Sport und Gesang, inklusive mancher Aufschreitungen. Auch die gab es damals. Ein Fußballspiel zeichnet sich durch unterschiedliche Spannungszustände aus und die drücken sich am besten im Gesang aus. HR Info Kultur zum Thema Fangesänge zwischen Gegröle und Kunst. Einer, der sich beruflich mit Fangesängen beschäftigt hat, ist Georg Brunner, emeritierter Professor am Institut für Musik der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Professor Brunner, was interessiert Sie an diesem Thema besonders?
Naja, für mich ist es insofern interessant, weil es sich da um eine Gebrauchspraxis handelt, wie man mit Musik umgeht. Und vor allen Dingen der Aspekt, dass kollektiv gesungen wird. Weil man ja oftmals so den Eindruck hat, also ich komme ja aus der Schule letztendlich, ja, und an der Pädagogischen Hochschule bilden wir auch Lehrkräfte aus. Und da ist ja so allgemein immer die Meinung, naja, gut, die Kinder, die singen ja alle nicht mehr oder es ist schwieriger, mit ihnen zu singen. Und so eine Situation im Stadion zeichnet ein ganz anderes Bild. Es wird kollektiv gesungen, es wird viel gesungen, es wird abwechslungsreich gesungen. Und das ist ein Aspekt, der mich da besonders interessiert. Und natürlich dann auch Fragestellungen, also was gesungen wird, wie vielleicht gar nicht so sehr, sondern eher zu welchem Zweck gesungen wird, inhaltlich natürlich wie gesungen wird und dann wie sich das Repertoire zusammensetzt.
Herr Professor Brunner, sind diese Gesänge dann auch für die Musikwissenschaft interessant?
Ja, es kommt darauf an, wie man Musikwissenschaft definiert. Also es gibt ja so Bücher über Selbstverständnis von verschiedenen Disziplinen, also Musikwissenschaft, Musikdidaktik, Musikpädagogik, Musiksoziologie. Und wo ist das denn jetzt nun eigentlich verortet? Wenn man sich Musikwissenschaft anschaut, dann fand ich ganz interessant, das Buch, das mir davor liegt, das heißt nämlich historische Musikwissenschaft. Und das ist das, was so an Universitäten ganz häufig gelehrt wird und auch wo ich in München studiert habe, an der LMU, da gab es auch ein musikwissenschaftliches Seminar, also ein Lehrstuhl für Musikwissenschaft und der war historisch inventiert. Es ist natürlich die Frage, wo hört das Historische auf? Aber in der Regel wird manches ausgeblendet, nämlich die Neuzeit und gerade ganz aktuelle Gebrauchspraxen wie populäre Musik oder Rock-Pop-Musik, die man eventuell auch zu populärer Musik zählen kann. Das ist wieder vielleicht ein eigenes Thema. Aber auch sowas wie Fangesänge wird man vermutlich dort eher nicht finden, sondern eher in Bereich, was dann so schön heißt, systematische Musikwissenschaft, also wo vielleicht dann die Musiksoziologie eher dazugehört. Und nachdem ich ja, wie gesagt, aus der Schule komme, aus dem Bereich Musikpädagogik, Musikdidaktik, spielt das natürlich für mich insofern eine große Rolle, dass ich dann gar nicht so genau trenne. Also mir geht es darum, anzuschauen, was singen die Leute, was singen eventuell auch Kinder und Jugendliche auch, die ja durchaus auch im Stadion zu finden sind. Und ob das jetzt zur Musikwissenschaft gehört oder zu einem anderen Bereich, das ist für mich eigentlich sekundär. Aber es hat natürlich insofern tatsächlich was mit historischer Musikwissenschaft zu tun, als die Praktiken bei Fangesängen ähnliche sind, die wir beispielsweise im Mittelalter oder auch bei Johann Sebastian Bach schon kennengelernt haben, nämlich neudeutsch gesprochen Recycling von Melodien. Das heißt, ich nehme alte, bekannte Melodien und setze da einen neuen Text drunter. Und so hat Johann Sebastian Bach auch gearbeitet. Wenn er für jeden Sonntag eine Kantate schreiben musste, dann hat er auch auf Altes oftmals zurückgegriffen und dann neuen Text dazu gemacht. Ein bekanntes Beispiel ist mit Sicherheit der Eingangschor zum Weihnachtsoratorium, das eben aus einer anderen Kantate stammt.
Aber was bringt Fans dazu, überhaupt zu singen? Ist es das Gemeinschaftsgefühl oder der Wille, die eigene Mannschaft zu stärken oder den Gegner niederzumachen? Was ist es?
Naja, im Grunde genommen natürlich schon all das, was Sie schon gesagt haben. Also Unterstützung der eigenen Mannschaft mit Sicherheit. Und dann gibt es ja auch Antigesänge. Das heißt also, dass man gegen den Gegner singt sozusagen, um ihn zu demoralisieren. Oder man glaubt ihn zumindest damit zu demoralisieren. Da sind wir natürlich dann immer bei der Frage, also was bewirken tatsächlich Fangesänge, das kann man empirisch ganz schwer überprüfen. Ja, aber natürlich steckt genau das dahinter, dass man seine Mannschaft anfeuert auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch durch Schmähgesänge dann den Gegner runterzumachen und zu demoralisieren, wenn sie so wollen.
Sprechen wir bei den Gesängen der Fans von Liedern oder zusammengesetzten Wortfetzen oder ist das doch nur Gegröle?
Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie gerade gestellt haben. Es gibt da tatsächlich, ich glaube Anfang, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der 90er Jahre von, ich glaube, der heißt Höfer, der hat so eine Pyramide mal zusammengestellt, wie sich denn so Fangesänge, also wenn man sozusagen, das wäre die Metaebene, der Oberbegriff Fangesänge, wie man die charakterisieren kann. Da geht es zunächst mal um einfache Rufe, dann rhythmisches Klatschen spielt eine Rolle, Kurzgesänge und ganz oben werden dann die Lieder. Und die werden tatsächlich auch unterschiedlich eingesetzt. Aber was so im Stadion man normalerweise während des Spiels antrifft, sind Kurzgesänge, würde ich mal sagen. Ja, die auf bekannte Melodien gehen, aber halt nur Melodieausschnitte. Und dann gibt es natürlich auch Hymnen für einzelne Clubs beispielsweise und Lieder, die dann eben länger andauern. Und da hat man sich das schon mal auch angeschaut, wann sowas stattfindet. Zum Beispiel, wenn eine Mannschaft schon weit in Führung ist, dann wird man eher längere Lieder sozusagen oder Lieder im eigentlichen Sinne halt antreffen. Ja, und dann muss man auch dazu sagen, Gesänge findet man ja nicht bloß während der 90 Minuten, sondern natürlich auch vorher, nachher und auch in der Pause.
In der Anfangszeit der Stadiongesänge in Deutschland, manche sprechen da von den 70ern, andere von Anfang der 80er Jahre, da gab es nur kurze Rufe, entweder Schalalala oder Ole Ole. Heute werden richtige Lieder gesungen. Lässt sich sagen, der Fan- und Stadiongesang entwickelt sich peu à peu?
Ja, würde ich auch so sehen. Also wenn Sie von mir Sachen, Publikationen vielleicht angeschaut haben oder gelesen haben, dann ist es tatsächlich so, dass man eher festgestellt hat, dass das ältere, schon mal ältere Lieder sind, das ist mal das eine. Und die werden natürlich schon immer etwas neuer, wenn man so will. Aber es sind meistens nicht ganz aktuelle Songs. Und Sie haben recht, es gibt auch längere Lieder. Das kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen, wann das begonnen hat und ob das wirklich so ein Paradigmenwechsel ist. Das traue ich mir jetzt nicht zu, mich da wirklich definitiv dazu zu äußern. Aber man kann das mit Sicherheit so beobachten, wie Sie jetzt das gerade geschildert haben.
In anderen Ländern wie England zum Beispiel werden durchaus Lieder gesungen, schon seit den 60er Jahren. Das Letzte, was ich gehört habe, war bei der Verabschiedung vor kurzem des Trainers Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Da hat das gesamte Stadion You Will Never Walk Alone gesungen. Und diese ganze Atmosphäre war sehr emotional, selbst für Nicht-Fans des Fußballs. Wir hören mal rein. Die Fans des FC Liverpools singen bei der Verabschiedung des Trainers Jürgen Klopp. Und damit wieder zu einer Frage an Professor Georg Brunner. Eine Frage, die ich schon vorhin angerissen hatte. Welche Rolle spielt die Emotionalität bei den Stadiongesängen?
Der spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also es gibt da so verschiedene Theorien, warum Leute singen. Was ganz häufig zitiert wird, ist eine Aussage, die schon in den 70er Jahren von Ernst Lusen gemacht worden. Es müssen drei Dinge zusammenkommen, damit die Leute gemeinsam singen. Nämlich es muss eine bestimmte Verkleidung da sein, es muss ein Narkotikum da sein und es muss eine bestimmte Bewegung da sein. Das sind einmal drei Dinge, die findet man natürlich im Stadion. Aber, und das meine ich, was auf jeden Fall auch dazu kommen muss, ist einfach das Phänomen der Masse. Ja? Mein Nachbar singt, da ist egal, ob der jetzt Arbeiter, Professor oder irgendwas ist, man singt zusammen. Es kommt auch nicht darauf an, ob man schön singt. Ja? Es geht nicht um irgendeinen Belcanto-Gesang, sondern dieses gemeinsam Singen, also das Gemeinschaftsgefühl, das ist etwas, was dabei eine ganz, ganz große Rolle hat. Und wenn Sie es wollen, das hat natürlich schon in ganz anderen Kontexten auch eine Rolle gespielt, dass man gemeinsam singt und gemeinsam dann verschiedene Ziele oder auch Ziele, die vielleicht nicht so toll sind, verfolgt.
Mhm. Um bei diesem Beispiel in Liverpool zu bleiben, wie schaffen es die Fans im Stadion, die richtige Intonation eines Liedes zu treffen? Man hört ja keine falschen Töne, keine Misstöne sozusagen.
Ja, das, wie sie das schaffen, das weiß ich auch nicht. Aber man hat tatsächlich schon festgestellt, und zwar Kollege aus Hannover mit Kap Reinhardt heißt der Rainer Kopitz, der ist Psychologe, der hat Ende der 90er Jahre schon eine relativ umfangreiche Publikation zu Fangesängen herausgegeben und der hat Phänomen beschrieben, sowas wie absolutes Gehör der Fangemeinde. Der hat also sich verschiedene Lieder oder anders meine ich immer gleiche Lieder angeschaut, wie die angestimmt werden, dass die fast immer in der gleichen Tonlage angestimmt werden. Das ist wäre das eine, also so auch ein Massenphänomen. Und wie Sie richtig sagen, man hat das Gefühl, dass da auch keine Brummer dabei sind. Das klingt eigentlich alles relativ gut. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist ein Phänomen und ich finde es klasse, dass das so ist.
Sagt Georg Brunner, emeritierter Professor an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Er ist Musikwissenschaftler und hat sich auch mit dem Thema Fangesängen im Stadion beschäftigt. Danke für das Gespräch. Die Emotionen spielen eine wesentliche Rolle bei den Gesängen der Fans im Stadion. Das sagte eben mein Studiogast Professor Georg Brunner. Und der Fußball hat einen besonderen emotionalen Erlebniswert für das Publikum. Die Spannungs- und Erregungszustände bei jedem Spiel, sie erst schaffen die Verbundenheit mit der eigenen Mannschaft. Und deswegen haben fast alle Fußballmannschaften bei dieser Europameisterschaft der Männer ein Lied oder eine Melodie dabei, mit der sie ihre Spieler unterstützen. Wer hat die besten Songs? Wer schafft die lauteste Unterstützung und eine Heimspielatmosphäre für sein Team? Markus Stäbler mit einem Blick auf die Gesänge und Lieder bei vergangenen Fußball-Europameisterschaften und bei der jetzigen.
Sie waren die großen Gewinner bei der EM 2016, die Fans der Nordiren. Ihr Song Will Griggs on Fire hat sogar die Gegner begeistert. Auf diese Stimmen und diese Stimmung müssen wir leider diesmal verzichten, weil es die nordirische Mannschaft nicht bis in die Endrunde geschafft hat. Dafür können wir uns auf die Schotten freuen. Ihr Flower of Scotland, eine der inoffiziellen Nationalhymnen, dürfte wieder durchs Stadion hallen. Die Gäste von den britischen Inseln gelten als besonders sangesfreudig. Dagegen sind die Fans anderer Nationen eher für kurze Schlachtrufe bekannt. Unvergessen das Hu der Isländer, das sie vor 8 Jahren sensationell bis ins Viertelfinale begleitet hat. Schade, dass sie in Deutschland nicht dabei sind. Dagegen haben sich die Franzosen sicher qualifiziert. Angefeuert vom Ruf Allez les Bleus, also etwa Los geht's, Blaue, bezogen auf die blauen Trikots der französischen Mannschaft. Auch die Dänen feiern die Farbe ihrer Trikots. Sie besingen sich und ihr Team als Dynamit aus Rot und Weiß. We are red, we are white, we are Danish Dynamite. Hey, hey, hey! Das Repertoire der deutschen Vokalpatrioten bewegt sich oft im Mittelfeld zwischen Schlachtruf und Hymne. Die Melodien sind griffig, wie fast alle Stadiongesänge, und einfach zu lernen.
Auf geht's, Deutschland, schießt ein Tor, schießt ein Tor.
Drei der bekanntesten Fußballsongs haben die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündoğan und Antonio Rüdiger vor kurzem den beiden Hollywood-Stars Will Smith und Martin Lawrence beigebracht. Und sie hatten Spaß dabei, wie man in einem kurzen Videoclip sehen und hören kann. Solche Gesänge haben sich über Jahrzehnte in den Ohren und Kehlen der Fans festgesetzt. Anders als manche der offiziellen EM-Songs, die es seit 1992 gibt und die teilweise längst wieder vergessen sind. Forever. Der diesjährige EM-Titel heißt Fire. Dieser offizielle Song bekommt gerade starke Konkurrenz, zum Beispiel vom Ex-Profi Max Kruse. Er hat mit dem Influencer Knossi und der Band Right Said Fred deren Titel Stand Up for the Champions neu aufgenommen. Einer von unzähligen neuen Partyhits für die EM. Das deutsche Team selbst sitzt auf einen Klassiker. Wenn die Mannschaft ein Tor schießt, erklingt Major Tom von Peter Schilling aus dem Jahr 1982.
Die inoffizielle Hymne für die Tore der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der EM. Major Tom von Peter Schilling.
Schwarz-Weiß, wie schnell das es jetzt geht. Wiederholen den Fußball Cup und wir werden deutsche Meister.
Auch keine offizielle Hymne, dafür umso lauter ist der Song Schwarz-Weiß wie Schnee von Eintracht Frankfurt. Komponiert hat diesen Text Andreas Geremia, genannt Gerre, von der Heavy-Metal-Band Tankard. Gerre war bei mir im Studio und ich habe ihn gefragt, was macht das mit Ihnen aus, wenn Sie so eine Hymne in einem Stadion vor 40.000, 50.000 Menschen singen?
Ja, also wir haben ja die große Ehre gehabt, viermal beim Pokalfinale aufzutreten vor der Eintracht-Kurve und 2006 das erste Mal. Das war alles noch ein bisschen sehr jungfräulich und keiner wusste so genau, wie es funktioniert. Und dann 2017, 2018 und 2023. Von den viermal hat es leider nur einmal geklappt mit dem Pokalsieg 2018. Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist jedes Mal, kann ich kaum diesen Weg von der Mittellinie zur Kurve gehen. Ich habe so extrem weiche Knie und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also wir sind ja eine Band, die auch schon öfters, ohne jetzt hochtrabend zu wirken, aber auch schon in Mexiko vor 30.000, 40.000 Fans gespielt hat. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Du singst das Eintracht-Lied, was jedes Mal im Stadion läuft, wenn die Mannschaften einlaufen und die komplette Kurve singt Textzeile für Textzeile mit. Ich habe seit 2017 ein offenes Mikro, das heißt, der Gesang war zumindest immer live. Natürlich kann da dann auch irgendwann mal was schief gehen mit der Technik, also da ist man dann halt auch nochmal nervös, aber einfach diese Kurve zu sehen und diese Emotionen und also ich habe da jedes Mal extrem weiche Knie gehabt und ja, das war und diese zweieinhalb Minuten oder drei Minuten, die man vor der Kurve dann das Lied performt oder singt, die vergehen eigentlich wie in so einem 5-Sekunden-Film. Das ist wirklich wie so ein Traum ist das irgendwie, ja. Also unbeschreiblich, unfassbar. Und ist auf jeden Fall was für die Ewigkeit. Und wir haben uns immer mit der Eintracht vorher getroffen. Was können wir diesmal anders machen? Und da gab es die verrücktesten Ideen, mit der Limousine auf die Tatanbahn zu fahren und was weiß ich. Aber letztendlich ist es immer dabei geblieben, mit den Fans zusammen zu verschmelzen und diesen Song zusammen zu spielen, zu grölen, was auch immer.
Aber wenn man so ein Lied komponiert, denkt man da schon an das Singen oder ist das einfach sozusagen zuerst nur bei einem selbst?
Naja, also das Lied ist entstanden 1999 im Zuge der 100-Jahr-Feier von Eintracht Frankfurt. Damals wurde aufgerufen, dass Musikbands Beiträge für einen Sampler einschicken. Und dann, ich bin etwas mehr Eintracht-Fans als die anderen in der Band oder sagen wir mal mehr Die-Hard-Fan, hab die dann ein bisschen überreden müssen. Aber wir haben dann halt was eingeschickt und haben praktisch um ein bekanntes Fanlied, was ich aus den 70er Jahren kenne, als ich im G-Block sozialisiert worden bin, haben die Eintracht im Endspiel gesehen mit dem Jürgen und dann Schwarz-Weiß wie Schnee, das ist die SGE.
Jürgen Grabowski.
Genau. Das gab's halt schon, das wurde in den 70ern gesungen, das ist irgendein alter Shanti-Seemanns-Song irgendwie. Und um diese Brücke und um diesen Refrain herum haben wir praktisch einen Song geschrieben, beziehungsweise wie das halt bei uns als Metal-Band so ein bisschen traditionell ist. Erst ist das Gitarrengriff da und ich mache mir dann Gedanken drüber, in welcher Art und Weise oder mit welcher Melodie man da drüber singen kann. Und ich habe dann auch den Text geschrieben.
Meine große Liebe, seit ich laufen kann, in guten wie in schlechten Tagen, stehen wir stets zu dir, ob Niederlage oder Sieg. Deine Fans sind immer hier. Wenn die Fans das mitsingen, kann ich mir vorstellen, dass, was Sie eben gerade beschrieben haben, das ist dann tatsächlich eine gewisse Genugtuung auch für den Komponisten, dass der Text auch so bekannt
ist. Ja, ich sag jetzt mal, das sind jetzt keine lyrischen Ergüsse, sage ich mal, die es ins literarische Quartett geschafft hätten. Damals eine sehr interessante Sendung. Nein, aber das dauert natürlich schon so eine Weile, gerade auch auf Deutsch irgendwie. Normalerweise sind wir eine englischsprachige Band, auch auf Deutsch sowas textlich zusammenzukriegen. Und ja, also das ist aber auch was Einmaliges. Wir sind ja mittlerweile 140.000 Mitglieder. Wir sind ja eine kunterbunte Fanszene. Und es passt natürlich auch irgendwie so zu Eintracht Frankfurt. Da spielt halt eine Metalband, performt diesen Song Schwarz-Weiß wie Schnee. Und Borussia Dortmund lässt vom Band Heya Heya BVB ablaufen. Ne? So. Was bringt mehr Emotionen? Da brauchen wir beide jetzt auch, glaube ich, nicht größer zu diskutieren. Trotzdem, also es gibt ja verschiedene Versionen von Schwarz-Weiß wie Schnee und die letzte war die Europacup-Version. Wir haben jetzt den Europacup und ja, aber die Ursprungsversion geht ja darum, wir holen den DFB-Pokal und werden deutscher Meister. Im Stadion wird das auch immer ein bisschen verschieden gesungen. Das ist ja auch gut so, muss ja nicht immer alles einheitlich sein. Ja, also das Lied hat zum allerersten Mal 2006 im Stadion gelaufen. Also es war 1999 auf diesem Sampler. Dann wurde ein Sieger gewählt von einer korrupten Jury, die uns auf den zweiten Platz zurückgeworfen haben. Und dann lief Eintracht Frankfurt, deine Fans sind hier, lief dann immer im Stadion ab 1999. Das ist auch eine Coverversion von Slade, ja. Wie so viele Fußballsongs auch irgendwie von irgendwelchen anderen Songs natürlich umgedichtet sind. Dann war der Song eigentlich weg. Ne? Also der war auf diesem Sampler 1999 und dann 2006 hat die Eintracht im DFB-Pokal-Halbfinale gespielt gegen Bielefeld, haben 1-0 gewonnen. Und damals war schon klar, der Gewinner spielt gegen Bayern München und der ist dann auch im Europapokal. Und nach dem Einzug in dieses Pokalfinale, wer auch immer von der Regie bei Eintracht Frankfurt hat dieses Lied irgendwoher ausgepackt und dann wurde es dort gespielt. Ich saß auf meinem Platz und ich habe echt Tränen in die Augen bekommen. Das war immer so ein Kindheitstraum. Ich schreibe einen Song oder ich schreibe den Text für einen Song über meinen Lieblingsverein und dann wird der auch noch im Stadion gespielt.
Das heißt, es war gar nicht vorgesehen.
Das war überhaupt nicht vorgesehen. Das kam aus dem Nichts und ein paar Tage später haben wir dann von der Eintracht einen Anruf erhalten, ob wir uns denn vorstellen können, diesen Song beim Pokalfinale dann in Berlin zu performen. Wir waren sehr ungläubig am Anfang, aber das war damals halt komplettes Neuland. Also eine Heavy-Metal-Band spielt im Berliner Olympiastadion. Und,
in dem Fall für einen Fußballverein.
Für einen Fußballverein.
Eine Frage zur Band. Tankard kommt aus dem Englischen, heißt Biergrub. Fußball, Musik und Bier. Drei Begriffe, die sozusagen immer auch im Zusammenhang stehen. Definiert das die Band?
Naja, sagen wir mal so, wir haben einiges für dieses, also erstmal muss man sagen, wir hießen früher Vortex, übersetzt mit Wirbelwind oder okay. Avenger, der Rächer, so typische Klischee-Heavy-Metal-Bandnamen. Ich meine, wir waren damals 14, 15, als wir angefangen haben.
Das ist 42 Jahre her.
Ja, das ist 42 Jahre her. Das ist der absolute Wahnsinn, dass es uns so lange gibt. Und damals gab es noch kein Internet. Also bis wir rausgefunden haben, dass es sowohl in Holland eine Band gibt, die Vortex hieß, als auch in UK Avenger. Ja, das hat ein bisschen gedauert und deswegen haben wir uns dann einen neuen Namen gesucht. Und die Bandgründer, der Frank und der Axel, die haben dann wirklich sich einfach in ein englisches Lexikon genommen und nach Bandnamen gesucht und sind dann auf Tankard gestoßen. Und da wir auch damals schon gerne ab und zu mal ein Bier getrunken haben, hat das ganz gut gepasst. So, und dann haben wir natürlich in unseren jungen Jahren mit einigen Albumtiteln einiges für dieses Image getan. Wollten wir dann in den 90ern ein bisschen weg von, hat uns natürlich keiner abgenommen. Ne? Man hat den Stempel drauf und fertig. Mhm. Und ja, heute kokettieren wir damit, machen uns auch so ein bisschen über uns selber lustig. Und ich werde immer gefragt, oh, ihr habt ja auf der neuen Platte jetzt auch ernste Texte. Wir haben seit 1987, seit der zweiten Platte auch ernste Texte auf unseren Scheiben. Versuche immer so einen guten Mix zwischen witzigen Sachen und ernsten hinzukriegen. Aber es bleibt halt immer dieses Tankard, dieses Bierding bleibt halt immer haften. Ist halt so, manchmal ein bisschen schade, aber ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich kann damit ganz gut leben.
Andreas Geremier von der Band Tankard. Mitkomponist, Mitverfasser der inoffiziellen Hymne von Eintracht Frankfurt. Danke, dass Sie hier im Studio waren.
Ja, danke für die Einladung.
Es sind also die emotionalen Momente, die als Erinnerung bleiben, und die Gesänge der Fans, die verstärken diese Emotionalität. In diesem Sinne wünsche ich spannende Spiele bei dieser Fußball-Europameisterschaft der Männer, wenn Sie sich für Fußball interessieren. Das war HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.